Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
In dieser Woche ist es auf dem politischen Parkett hoch hergegangen. Erst hat der Republikaner Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl mit enormem Rückenwind für sich entscheiden können. Dann folgte am Mittwochabend um 21.15 Uhr der denkwürdige Auftritt von Olaf Scholz, der nämlich Bundesfinanzminister Christian Lindner entlassen und damit die ohnehin schon äußerst wackelige Ampelkoalition beendet hat. Und diese Entwicklung hat das Potenzial, die Welt heftig zu erschüttern. Die Weltmacht Nummer 1 erlebt einen Rechtsruck und wird ab dem nächsten Jahr mit ihrer aggressiven Handelspolitik die Weltwirtschaft durcheinanderwirbeln. Und Deutschland als größtes Land in der EU schlingert wahrscheinlich noch 5 Monate durch die Regierungs- und die Strukturkrise. Über die Konsequenzen dieses politischen Doppelwumms sprechen wir in der heutigen Folge von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Mein Name ist Sven Benühr und bei mir im Studio ist heute DVZ-Chefredakteur Sebastian Reimann. Hallo Sebastian, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Sven, ich freue mich auch, dass ich heute dabei bin. Ja, und das ist echt ein richtig schöner Scherbenhaufen da in Berlin.
Das kann man sagen.
Hast du es gesehen gestern Abend?
Ja, das waren 2 Stunden vom Feinsten.
Absolut, ja. Also seit dem gestrigen Abend überschlagen sich ja wirklich die Nachrichten. Erst haben sich, wie du ja gesagt hast, Scholz und Lindner auf offener Bühne verbale Backpfeifen verpasst, während Habeck da irgendwie so ein bisschen verdattert am Rand noch stand und versucht hat, irgendwie noch eine Erklärung zu finden. Dann hieß es, dass alle FDP-Minister geschlossen zurücktreten und dann kam ja heute Morgen Volker Wissing um die Ecke und verkündete, Scholz habe ihn gebeten zu bleiben.
Ja, und er hat ja auch gesagt, was das für parteiinterne Folgen hat. Denn er als eigentlich loyal bekannter Parteisoldat hat nämlich dann auch gesagt, ja, dann trete ich aus der FDP aus. Denn er will ja Schaden von der Partei abwenden und jetzt macht er halt als Parteiloser weiter.
Ja, und das schmeckt seinen politischen Staatssekretären offenbar nicht so recht.
Nee, nicht wirklich.
In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten nämlich Oliver Luksic, Daniela Kluckert und Gero Hocker, sie hätten nach der einsamen Entscheidung Wissings kein Vertrauen mehr in ihn und konsequenterweise baten alle 3 auch um ihre Entlassung. Mhm. Da muss also auch rasch für Ersatz gesorgt werden.
Naja, also das kann natürlich ein bisschen dauern, aber immerhin gibt's ja schon mal einen Nachfolger für den Finanzminister und das ist nicht, wie das mal so gerüchteweise verbreitet wurde, so gestern Abend beziehungsweise heute Morgen. Das ist also nicht Robert Habeck, der wäre ja dann Superminister für 2 Schlüsselressorts gewesen. Stattdessen hat Scholz seinen SPD-Wirtschaftsexperten, den Jörg Kukies, der ihn berät, in das Amt berufen. Und der hat tatsächlich auch reichlich Erfahrung bei der Investmentbank Goldman Sachs gesammelt und kennt das Ministerium recht gut. Denn vor seinem Wechsel in den Stab des Bundeskanzlers war er dort ja von 2018 bis 2021 als beamteter Staatssekretär mit den Themen Finanzmarktpolitik und Europapolitik befasst.
Ja, da scheint das Ressort zumindest in sachkundigen Händen zu sein. Und weil Kukies ein Vertrauter des Bundeskanzlers ist, wird er sich der Aufhebung der Schuldenbremse wahrscheinlich nicht entgegenstellen. Die Weichen dafür hat Scholz übrigens nebenbei während seiner Abrechnung mit Lindner gestellt. Er erklärte vor laufenden Kameras, dass sich das Land in einer Notsituation befinde und berief sich auf Artikel 115 des Grundgesetzes, der genau diesen Fall regelt.
Ja, aber das führt nicht automatisch dazu, dass nun der Weg frei ist für neue Schulden. Denn es steht natürlich auch in dem Artikel drin, der Bundestag muss diesen Beschluss auf jeden Fall mittragen. Und das wird richtig schwer bei einer Minderheitsregierung. Also jetzt stehen Verhandlungen mit der CDU an, mit Friedrich Merz. Und also ich vermute mal, dass das ein extrem schwieriges Unterfangen wird.
Ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall liegt aber eine lange Durststrecke vor uns. Denn wenn Scholz die Vertrauensfrage erst Anfang Januar stellt, dann kommt es frühestens Ende März zu Neuwahlen. Ob dann alles besser wird, ja, werden wir mal sehen. Aber lass uns mal die Bundespolitik verlassen und einen Blick auf die Folgen der US-Wahl werfen nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, und da sind wir dann auch schon wieder. Und jetzt geht es um die Entwicklung in den USA, die einen auch nicht besonders positiv gestimmt in die Zukunft blicken lässt. Das Rennen um die Präsidentschaft ist ja definitiv entschieden. Donald Trump hat die Wahl mit großem Vorsprung gewonnen und wird erneut ins Weiße Haus einziehen als 47. Präsident. Und das ist eine, ja, finde ich schon eine enorme geopolitische Zäsur, denn diesmal sind die Republikaner auf die Übernahme der Regierungsverantwortung wesentlich besser vorbereitet als bei der ersten Trump-Präsidentschaft. Zudem haben sie sich auch die Mehrheit im Senat gesichert, das ist schon mal ziemlich wichtig. Und auch bei der Wahl zum Repräsentantenhaus, da liegen sie ja vorne. Also wenn das auch noch an die Republikaner fällt, dann kann Trump erstmal durchregieren.
Ja, und seine Agenda ist doch ziemlich radikal. Trump hat im Wahlkampf die größte Deportation von Migranten in der Geschichte angekündigt. Außerdem will er mit hohen Einfuhrzöllen auf alle Waren die US-Wirtschaft stärken und Unternehmen dazu bringen, sich dann in den USA anzusiedeln und Jobs zu schaffen. Gleichzeitig sollen ja die Steuern und die Staatsausgaben sinken und mehrere 10.000 Schlüsselpositionen im Beamtenapparat, ja, werden dann vielleicht mit treuen Republikanern besetzt. Wir werden sehen. So sieht es aber in der radikalen Agenda Project 2025, die von rechten Thinktanks erarbeitet wurde und die sich in großen Teilen in Trumps offiziellen Programm Agenda 47 wiederfindet.
Ja, und wie man es dreht und wendet, die erneute Wahl Trumps wird sich deutlich auf die Handelsbeziehungen und damit höchstwahrscheinlich auch auf die Logistik auswirken. Moritz Schularek, der ist der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, der spricht vom ökonomisch schwierigsten Moment in der Geschichte der Bundesrepublik, weil zu der inneren Strukturkrise nun auch massive außenwirtschaftliche und sicherheitspolitische Herausforderungen kommen. Auf die sei Deutschland allerdings nicht vorbereitet, sagt Schularek.
Ja, ich meine vor allem die zusätzlichen Zölle, da werden ja, wird ja von 10-20% gesprochen, die einem anscheinend nach kommen werden. Die werden das exportorientierte Deutschland natürlich hart treffen. So vermuten renommierte Wirtschaftsexperten, dass das bisher für das kommende Jahr erwartete, ohnehin schon ziemlich zarte Wachstum von 0,5% dann abgewürgt werden könnte. Die Ökonomen des IFO-Instituts und von Econpol Europe gehen davon aus, dass die deutschen Ausfuhren in die USA um bis zu 15% sinken werden. Das ist schon ganz schön heftig.
Ja, aber am heftigsten dürfte es die Automobil- und auch die Pharmaindustrie treffen. Und hier wird nämlich von den Experten mit Rückgängen im US-Geschäft von 32-34% gerechnet. Und was man dabei auch noch auf dem Zettel haben muss, Trump wird ja vor allem auch hohe Zölle auf chinesische Produkte erheben, so 60% hat man schon mal gehört. Und das wiederum dürfte im Reich der Mitte zu einer geringeren Nachfrage nach deutschen Produkten, also Vorprodukten dann auch führen. Und unter dem Strich rechnen die Ökonomen damit, dass die US-Handelspolitik die deutsche Wirtschaft in den kommenden 4 Jahren ja rund 180 Milliarden Euro kosten wird.
Ja, das ist bitter. Und ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Tagen doch noch erheblich mehr zu dem Thema lesen und hören werden. Und wahrscheinlich dann auch in den kommenden Monaten.
Ja.
Lass uns doch mal an dieser Stelle noch mal kurz auf die Themen schauen, die in dieser Woche noch wichtig waren. Unser Kollege Claudius Semmern hat sich ja mit dem Security-Experten und TAPA-Chef Thorsten Neumann über Ladungsdiebstähle und Langfinger unterhalten und mit ihm darüber gesprochen, wo die organisierten Banden derzeit besonders gern zuschlagen.
Ja, das ist nämlich zum Beispiel in Europa der Fall. Denn hier wird es Kriminellen oft sehr einfach gemacht, sagt Neumann. Und auf einer Skala von 1, also sehr unsicher, bis 10, das steht für sehr sicher, stuft er das Niveau, das Sicherheitsniveau in der europäischen Logistik gerade mal bei 4 ein. Also das tendiert schon wirklich so in die Richtung unsicher. Und er behauptet, dass es den Kriminellen, wie schon gesagt, sehr, sehr oft sehr einfach gemacht wird.
Ja, das hört man ja nicht so gern. Aber das Szenario betrifft ja auch nicht nur die Straßentransporte, sondern neuerdings auch verstärkt die Warenlager. Das fand ich besonders interessant. Mhm. Hier ist die Zahl der Delikte offenbar deutlich gestiegen. Neumann begründet das damit, dass Kriminelle meistens dahin gehen, wo sie am schnellsten und mit dem geringsten Risiko den größten Profit machen können. Und das alles am besten ohne Aufsehen. Ja, und wenn das dann in so einem Warenlagerhaus passiert, dann ist das wahrscheinlich schön einfach für Sie, ja.
Ja, das stimmt. Und ja, Sebastian, je nachdem, wie groß denn so ein Logistikzentrum ist, da stehen ja dann teilweise auch Zehntausende von Paletten. Da kann es dann auch schon mal Wochen oder vielleicht sogar Monate dauern, bis ein Diebstahl überhaupt bemerkt wird. Und was ich schon so ein bisschen gruselig gefunden habe, ich habe das Interview ja von vorn bis hinten gelesen und war dieses reale Beispiel von Neumann. Der erzählte Claudius nämlich, dass in einer Anlage in der Nähe von Mailand nachts in weniger Minuten, also 5 Minuten waren es wohl, 2 Paletten mit Waren im Wert von 30 Millionen Euro verschwunden sind. Und das war natürlich ein Job, der wahrscheinlich Insiderwissen voraussetzte.
Tja, und es ist halt auch wirklich attraktiv, denn im Gegensatz zu früher, als die gestohlenen Waren weit unter Wert auf dem Schwarzmarkt gehandelt wurden, lassen sie sich heute sofort zu deutlich besseren Preisen über die bekannten Online-Plattformen an den Mann bringen. Ja, auch da gibt's eine Weiterentwicklung. Hm. Nur mal so zum Nachdenken, eine Europalette mit aktuellen Smartphones bringt schon mal 1,5 Millionen Euro.
Ja, und auch Lebensmittel sind begehrt. Da gab's ja jüngst diesen Fall, da wurde in diesen Tagen eine ganze LKW-Fuhre Cheddar-Käse gestohlen. Das klingt zwar wie so eine Episode aus Wallace and Gromit, aber das waren 22 Tonnen, die sind jetzt einfach weg. Und ja, der Wert dieser Waren, der lag bei 360.000 Euro.
Ja, und ich meine, der volkswirtschaftliche Schaden insgesamt von all diesen Diebstählen, der liegt laut offiziellen Zahlen ja bei 1,5 Milliarden Euro. Die inoffizielle Schätzung der TAPA aber liegt um den Faktor 5 höher. Also das wären 7,5 Milliarden Euro. Woran liegt das denn?
Naja, also Neumann sagt, das liegt an 2 Faktoren. Es wird zwar jetzt gestohlen wie nie zuvor, aber Logistikunternehmen, die hängen das auch nicht so gerne an die große Glocke. Ne? Also sie sind gern die Nummer 1 in ihrem Markt, aber ungern die Nummer 1 bei denen, die bestohlen wurden. Ja. Und außerdem kommen auch gar eine Menge Fälle gar nicht zur Anzeige. Das hängt nämlich damit zusammen, dass die Spediteure, die Fuhrunternehmen, bei ihren Versicherungen auch Selbstbeteiligungen dann abschließen. Und ja, dann kommt es halt drauf an, wie hoch der Schaden war. Da ist es für manchen Spediteur einfacher und unbürokratischer, den Schaden einfach so auszugleichen.
Ja, oder er beugt eben vor und investiert in sichere Lkw und Fahrerschulung. Da gibt's ja zum Beispiel den Driver Security Guide der TAPA. Mhm. Und ja, bei ganz hochpreisigen Waren wäre es vielleicht doch auch angebracht, wenn die Lastzüge über Nacht auf speziell gesicherten, gebührenpflichtigen Parkplätzen stehen. Selbst wenn Neumann sagt, das wäre nicht notwendig.
Ja, aber ganz ehrlich, man sollte ja nicht vergessen, dass auch die Ladungsdiebe sich weiter professionalisieren. Also ich glaube schon, dass das eine Option wäre, die man wählen sollte. Und wer mehr zu dem Thema wissen will, der kann gern nochmal in den Shownotes auf den Link klicken und dann kommt er auf das Interview, das natürlich für die DVZ-Abonnenten kostenfrei ist.
Ja, sehr gut. Lass uns nochmal auf ein anderes Thema schauen. In die Türkei zu Ecologistics. Das Unternehmen wollte sich ja von seinem internationalen Transportnetz trennen und hatte auch einen Käufer dafür gefunden. Mhm. Anfang April dieses Jahres hatte der dänische DFDS-Konzern ein Übernahmeangebot gemacht.
Ja, und dieses Transportnetz, das wäre eigentlich schon fast ein Schnäppchen gewesen, gemessen an den Deals, über die wir ja in diesem Jahr schon reichlich berichtet haben.
Ja, gab's reichlich.
Das stimmt. Und dann nehmen sich ja diese 254 Millionen Euro, die DFDS für das Ganze hätte hinlegen müssen, naja, so schon eher etwas bescheiden aus. Und zumindest im April diesen Jahres zeigten sich die Beteiligten ja noch optimistisch. Und jetzt haben die den Deal einfach mal abgeblasen.
Ja, richtig, Sven. Wie aus Dänemark zu hören ist, hat Ekol nicht näher bezeichnete Vertragskonditionen zu einer bestimmten Deadline nicht erfüllen können. Schlecht.
Bisschen schwammig, ja.
Ja, und daraufhin hat DFDS dann offenbar den Aktienkauf abgebrochen und die Transaktion insgesamt für beendet erklärt.
Ja, also ich finde das schon etwas ungewöhnlich, wenn man schon so weit ist. Aber so ganz ungelegen scheint die Entwicklung ja auch nicht zu kommen, denn schließlich laufen die Geschäfte bei DFDS derzeit eher, so, würde ich mal sagen, durchwachsen. Und dann ist es vielleicht vernünftig, dass der Ekol-Deal abgeblasen wurde. Wenn der nämlich auch noch mit Risiken behaftet ist, wäre das ja nicht so gut. Abgesehen davon hat ja auch der DFDS-CEO Torben Carlsen bereits Anfang des Jahres gesagt, er will die Strategie anders ausrichten. Und statt zuzukaufen, soll der Konzern künftig organisch wachsen. Das heißt also, es wird in eigene Assets und Dienstleistungen investiert.
Ja, das ist dann Pech für das Ecol-Management, würde ich sagen. Wir werden mal sehen, wie es bei dem türkischen Logistikdienstleister weitergeht. Es gibt ja noch andere Unternehmen, die expandieren wollen. Mhm. Ja, und wer könnte da so in Frage kommen? Etwa große Automobillogistiker wie Mosolf. Dessen CEO Jörg Mosolf will sein Geschäft diversifizieren, was vielleicht eine gute Idee ist angesichts der Schwäche der europäischen Pkw-Branche. Mhm. Aber Ecol käme für ihn wohl nicht in Frage. Mosolf hat eher ein Auge auf das High-and-Heavy-Geschäft und die Projektlogistik geworfen.
Ja, darüber hat er ja mit dir gesprochen vor kurzem. Und ich finde, das sind schon ziemlich ordentlich große Pläne, um die es da geht. Denn konkret investiert das Unternehmen derzeit in Multipurpose Terminals in europäischen Seehäfen mit dem Ziel, halt eben diese übergroßen Güter, zum Beispiel von Unternehmen wie Liebherr oder Herrenknecht, auch umschlagen zu können. Und einer dieser Standorte ist der Tiefwasserhafen Wilhelmshaven. Und da hat Mosolf einen 8-Jahres-Vertrag für ein solches Terminal abgeschlossen. Und das ist natürlich schon im Betrieb, aber wird natürlich erst zum Sommer 2026 komplett fertiggestellt sein.
Ja, dauert also noch ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt 26 oder 25 war, aber wie dem auch sei, es dauert noch einen Moment. Mhm. Aber auf jeden Fall, das Engagement in Wilhelmshaven ist auch nur ein Mosaikstein, wenn auch ein großer. Tatsächlich will Mosolf auch in den Westhäfen und in Südeuropa solche Mehrzweckterminals aufbauen. Seebrügge und Koper hat er mir da genannt. Mhm. Vielleicht kommen auch noch weitere Standorte hinzu. Mosolf will auf jeden Fall auch mit Reedereien wie Polaris oder auch NYK, mit denen das Unternehmen ohnehin schon zusammenarbeitet, über weitere Kooperationsmöglichkeiten sprechen und mal sehen, was da noch rauskommt, würde ich sagen.
Ja, das sind, wie gesagt, große Pläne. Teure Pläne hingegen hegt das österreichische BMK, das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Und das hat nämlich vor wenigen Tagen den Entwurf für die neue Mauttarifverordnung 2024 vorgelegt. Und wenn alles so kommt, wie es in dem Papier steht, dann müssen sich die Transportunternehmer warm anziehen. Die Mautgebühren für Nutzfahrzeuge werden dann im Laufe des nächsten Jahres über alle Klassen deutlich steigen. Je nach Fahrzeugart müssen dann zwischen 7,25 und kurioserweise 12,64% mehr Maut bezahlen. Und das ist schon ein Wort.
Tja, kein Wunder, dass der Präsident des Zentralverbands Spedition und Logistik in Österreich, Alexander Fries, alles andere als begeistert ist. Im Moment geht es der österreichischen Wirtschaft ja ebenso wie der deutschen nicht so richtig gut. Und genau deshalb müsse, so Fries, eine Erhöhung der Maut mit Augenmaß und der wirtschaftlichen Situation angemessen erfolgen.
Ja, also das klingt ja jetzt erstmal ziemlich diplomatisch, aber seine Kritik an der in seinen Augen kurzsichtigen Mautpolitik, die ist schon ein bisschen schärfer formuliert. Also ich zitiere mal, das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen. Es entsteht der Eindruck, dass die Erhöhung weniger einem ökologischen Lenkungseffekt als vielmehr einem finanziellen Auspressen der Transportbranche ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Realitäten dient. Diese Politik gießt Öl ins Feuer der Rezession und hindert die Branche daran, sich zu emissionsärmeren Technologien weiterzuentwickeln.
Tja, das ist tatsächlich ziemlich deutlich formuliert. Überhaupt sieht Fries die Mauterhöhung als Abzocke. Die Frage ist, ob die österreichische Verkehrsministerin Leonore Gewessler angesichts dieser Vorwürfe überhaupt bereit ist, auf die Forderung des Zentralverbandes einzugehen.
Ja, richtig. Bisher hat sie sich dazu noch nicht geäußert, aber wir werden einfach mal sehen. Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wie immer bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse. Und Sie können natürlich, falls Sie es nicht schon getan haben, diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Für Fragen, Anregungen und Kommentare sind wir dankbar. Schicken Sie sie einfach an redaktion@dvz.de. Ja, und dann können wir Ihnen an dieser Stelle nur noch ein schönes Wochenende wünschen. Erholen Sie sich gut von den Nachrichten dieser Woche und hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Ich sage Tschüss, Sven Bellür
und Sebastian Reimann.